Hallihallo und willkommen zurück zu unserem Daily Game Podcast. Euch begrüßt jetzt wieder die Zweitbesetzung. Nein, ganz böse Worte. Mit mir sind heute wieder dabei der Basti.
Hi.
Und der Adnan.
Servus.
Wir sind wieder zusammengekommen, nachdem wir den Sinan in den Außendienst geschickt haben und der noch für uns in Hogwarts unterwegs ist. Haben uns gedacht, okay, dann nehmen wir uns einfach was genauso Episches wie Hogwarts und Harry Potter und wandern mal zu den alten Griechen und beschäftigen uns ein bisschen mit der God of War-Reihe. Also für alle, die sich jetzt freuen auf God of War 2018, das besprochen wird, oder etwa sogar Ragnarok. Nein, wir nehmen so quasi die Jugendjahre von Kratos mal unter die Lupe. wie ist denn zu diesem ganzen, wir haben es in den Recherchen gemerkt, dass wir haben selbst ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet, weil es ist doch sehr viel Story und da sehr viel Gedärmen, Blut und Chaos vergraben. Und ja, würde sagen, starten wir einfach mal los. Zur Vorwarnung, wir werden uns sehr auf die ersten, also ich sag die drei Hauptteile beschränken, also God of War 1, 2 und 3. Ja, wir wissen, da gab es dazwischen noch Ableger für die PSP, aber so viel Zeit habt weder ihr noch wir, dass wir uns da jetzt auch noch detailgetreu in die Geschichte rein graben. Es wird Erwähnungen geben, weil da kommen wir gar nicht dran vorbei. Aber mehr werden wir den Ablegern jetzt doch nicht an Zeit widmen. Gut, dann ja, fangen wir an. Und ja, also ich glaube, Sony, also die Santa Monica Studios haben damals 2005 einfach einen Hit geboren, ob sie es wussten damals schon oder nicht. Jetzt schwer zu sagen, ich meine, nachdem es jetzt, ich glaube, das ist jetzt der achte Teil draußen, kann man schon sagen, eine Erfolgsgeschichte. 2005 war Kratos noch ein unbekannter Krieger aus Spartas. Aber die ganze Story beginnt eigentlich schon episch, wie passt in seiner griechischen Tragödie. Man sieht eine einsame Klippe irgendwo in Griechenland, den Helden Kratos, der sich runterstürzt und Beginn God of War 1. Man erfährt die Story, dass Kratos bereits ein erfolgreicher Krieger für Sparta war und mit seinem Heer eigentlich Angst und Schrecken unter den Feinden von Sparta vereitelt, wie es kommen muss. Natürlich dann auch ein bisschen eingebildet und man kann alles, man schafft alles. Man würde nicht dran denken, dass vielleicht irgendwann der Gegner kommt, den man nicht besiegen kann. Aber wie es natürlich sein muss in einer tragischen Story, passiert genau das. Eine Barbarenhorde ist zu viel für Kratos und seine Männer. Und im letzten verzweifelten Versuch betet er den Kriegsgott Ares an. Und im Tausch für seine Seele soll er ihm doch helfen, diesen Kampf zu gewinnen. Ja, und wie die alten Götter nun mal waren, Seelen wollten sie immer haben, wenn es nicht gerade eine Jungfrau war. Also haben gesagt, okay, auf den Deal gehen wir ein. Und verpasst Kratos seine mittlerweile wirklich legendären Waffen, die Chaosklingen, mit denen es ihm noch gelingt, das Heer der Barbaren zu besiegen. Und er von dem Moment an im Dienste Ares steht. Kratos dürfte auch so sein Musterschüler gewesen sein. Hat getan und gemacht, was er wollte, hat Städte niedergebrannt, Dörfer erobert, und das alles im Namen Ares. Bis zu einem gewissen Punkt, also ein weiteres Mal, es heißt, er soll ein Dorf angreifen und alles niedermetzeln, was da drin ist, und hätte mal auf sein Bauchgefühl gehört, der liebe Kratos, als ich von Anfang an schon dachte, okay, da passt irgendwas nicht, metzeln wir es trotzdem nieder. In seinem Blutrausch und in seiner Rage metzelt er tatsächlich alles nieder, was er dort findet. Und ja, im Nachhinein bemerkt er, hoppala, er hat wirklich alles umgemetzelt, nämlich auch seine Familie, die in diesem Tempel war und Athene angebetet hat. Das ist auch dann der Grund dafür, dass er seinen jetzt nicht unbedingt sehr schmeichelhaften Spitznamen erhält, der Geist von Sparta, denn zur Strafe, dass er nicht nur unzählige Unschuldige wieder getötet hat, sondern auch seine eigene Familie, verflucht das Orakel von diesem Tempel ihn dazu, die Asche seiner verbrannten Familie am Körper zu tragen und daher diese gesunde Hautfarbe, die der Geist von Sparta da von diesem Moment an trägt. Und ja, die Tragödie nimmt ihren Lauf. Kratos gibt quasi seine Connection zu Ares auf und dient ab dem Moment eigentlich dann nur noch den Olympiern, also sprich den restlichen Göttern. Und da beginnt eigentlich auch erst die wirkliche Haupthandlung des Spiels. Wir treffen Kratos auf dem Schiff Adnan. Wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe in dem
Nein,
Anflug an Storytelling,
nein.
bitte, bitte jederzeit Wortmeldung dazu. Aber jetzt beginnt die Story, also die Haupthandlung des ersten Teils eigentlich erst wirklich. Wir sind auf einem Schiff auf dem Weg nach Athen und das Schiff wird von einer Hydra angegriffen. Ich glaube, diesen Bosskampf kennt aus unserer Generation jeder, der gerade vorgezockt hat. Das war so quasi der Demo-CD-Gegner, den man uns damals schon vorab gezeigt hat, um es ja schmackhaft zu machen, dieses ganze Spiel. Und ja, in diesem epischen Kampf besiegt Kratos dann auch die Hydra und Athene, es ist jetzt seine neue Schutzgöttin, mit der für die er quasi kämpft, erfährt er, dass der Kriegsgott Ares Athen angreift und vernichten möchte. Wie man sich vorstellen kann, sind die Erlebnisse von seiner selbst getöteten Familie nicht unbedingt an ihm vorbeigegangen und es quälen ihn Albträume und Visionen. Und Athene verspricht ihm, wenn er diesen Auftrag erledigt, also sprich Ares aufhält und tötet, dann befreien sie ihn, also die Götter, von diesen Visionen und er kann in Frieden weiterleben. Nimmt natürlich den Deal an und erfährt des Weiteren, dass um Ares überhaupt besiegen zu können, muss er die Büchse der Pandora finden. Und so fängt dann eigentlich die Schnitzeljagd an, von Tempel durch Tempel, Informationen für Informationen, Riesengegner an Riesengegner, bis man dann in der Wüste den Titanen Kronos findet, auf dessen Rücken der Tempel der Pandora und mit dem auch die Büchse der Pandora zu finden ist, endlich gefunden hat, findet den, erklimmt den. Und kurz bevor die Büchse der Pandora öffnen kann, ja, ist Ares da, tötet Kratos hinterhältig wie sonst und Kratos fällt in die Unterwelt und Teil 2 dieser ganzen Geschichte beginnt, glaube ich, und man darf sich aus dem Hades herauskämpfen. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird ein epischer Kampf vorausgesagt zwischen Kratos und Ares. Der es dann schafft, in Besitz der Büchse zu kommen, der ihm gottähnliche Kräfte verleiht, also Kratos, und großer Endkampf zwischen den zu dem Zeitpunkt bereits beiden gottähnlichen Wesen. Kratos schafft es, Ares zu töten. Und damit könnte man denken, okay, Ziel erreicht, er wird von seinen Visionen befreit, allerdings dann erfährt er, willkommen in der griechischen Mythologie, es ist nicht möglich, ihn von seinen Albträumen und Visionen zu befreien, woraufhin er beschließt, okay, er schmeißt sich von den höchsten Klippen, um sein Leben zu beenden. Hier sind wir wieder am Anfang des Spieles, aber Athene lässt das nicht zu, rettet ihn vor diesem Selbstmord und macht Kratos zum Kriegsgott anstelle von Ares. Epische Szene, Kratos auf dem Thron des Kriegsgottes, Ende God of War 1.
Genau, ich glaube, diese Szene, vor allem die letzte Szene mit dem, wo er auf dem Thron sitzt, ist wahrscheinlich noch allen im Kopf geblieben.
Ich glaube, die Szene und bestimmte Sexszenen, die es in diesem Spiel ja auch gab.
Das wollte ich auch gerade, hast du leicht ausgelassen in der Erklärung.
Ja, also ich hab
Das
versucht,
Spiel beginnt
ein
nämlich
episches
damit.
Spiel von etwa gefühlten 80 Stunden in ein paar Minuten hinzukriegen,
Ja.
um nicht sämtliche Leute zu verlieren. Aber ja, wie gesagt, es war natürlich nicht nur, dass God of War für seine Brutalität bekannt ist, es war natürlich auch die Leichtlebigkeit, lass mich mal so ausdrücken.
Genau. Ja, 2005 ist das rausgekommen. Also ich habe auch, als ich nachgeschaut habe, ich mir gedacht, Wahnsinn, das ist schon wieder so lange her, dass diese Story gestartet hat.
Ja, und vor allem, wie viel Story da drin ist.
Und wie
Also,
viel Story
wie
da
gesagt,
drin
wir
ist,
haben es
ne?
wirklich unterschätzt. Wir haben es jetzt wirklich auf das
Also,
Wichtigste runter reduziert eigentlich. Also in dem Spiel passiert noch so viel an Nebenhandlung auch, die dann eigentlich gar nicht so wirklich Nebenhandlung ist, sondern auch wichtig wird für weitere Teile. Ich sag mal so, jeder, der ein bisschen oder der Interesse an der griechischen Mythologie hat, wusste sowieso, okay, das ist jetzt alles sehr Interpretationssache, sie haben sehr viel abgeändert, so wie es gepasst hat. Aber im Grunde so die Säulen dieser ganzen Stories stimmen irgendwo. Das heißt, man konnte sich da ein bisschen durchgraben durch diese ganzen Stories, die da im Hintergrund noch sind. Aber ja, wie gesagt, bei der Recherche zu diesem Thema, na, da ist mehr Story, als man dachte.
Ja, aber ich denke, bevor wir weitergehen in der Story, würde ich gerne noch ein bisschen über den ersten oder generell über das Spielprinzip ein bisschen reden, was ja eigentlich dann zum Erfolg geführt hat. Ich kann mich jetzt gar nicht so sehr erinnern, aber es war eines der wenigen wirklich 18-Plus-Spiele, glaube ich, damals auf der PS2, oder?
Sie sind im Index, also also in Österreich war es nicht so schlimm, in Deutschland weiß ich,
Deutschland definitiv, ja.
waren sie am Index in Deutschland. Sie sind dem, glaube ich, nur ganz, ganz, ganz knapp entgangen. Also Österreich und Schweiz hat zum normalen Release bekommen. Ich glaube, in
Genau.
Deutschland ist es später gestartet, weil es da eben Ewigkeiten gedauert hat, bis sie da eine Freigabe hatten oder bis sie wussten, ob sie es überhaupt veröffentlichen dürfen in Deutschland.
Genau. Und ich glaube, das machte es auch so interessant, weil irgendwie bis zu dem Punkt waren ja Konsolenspiele eher mehr, wo du sagst, ja, okay, das sind Kinderspiele oder mehr so Jugendspiele. Und God of War, allein schon wegen dem Namen, war dann irgendwie so das Erste, was dann so irgendwie schon mehr in so Erwachsenenspiele reinging. Also glaub, meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt so erinnere, wo du gesagt hast, okay, das ist eigentlich jetzt das erste Mal wirklich so eine Art 18-Plus-Spiel. Der Erfinder vom Spiel, David Jaffe, sagte ja sogar, er möchte in Spielen einfach das ausleben, was er im Alltag nicht machen kann.
Na Gott sei Dank.
Und dazu zählte irgendwie Gewaltverherrlichung einfach zum Willen der Gewalt oder im Sinne der Gewalt. Würde er ja im Alltag nicht machen. Hat das
Ja, sind wir mal froh, dass er das nicht tut.
Ja, das war so eine bisschen eine kontroverse Aussage von ihm. Aber ich glaube, das war wirklich der Mix aus dieser griechischen Mythologie. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, ob es vor God of War schon Games gab, die diese Mythologie aufgegriffen hatten. Wahrscheinlich schon. Es gab
Also ich
so
glaube nicht, also in
Icarus,
diesem
nicht, aber nicht in
Ausmaß.
diesem
Ja,
Ausmaß,
also
glaube
Kid
ich.
Icarus kannst du nicht zählen, ne?
Ich wollte gerade sagen, ich meine, Kid Icarus ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, ja, was irgendwie da war. Aber ich glaube, das war das Interessante, weil es hatte eine Mythologie aufgegriffen, die wir alle irgendwie doch aus dem Schulalltag oder Lebensalltag ein bisschen kannten. Dann diesen interessanten Charakter reingeschmissen mit dieser doch enormen Brutalität, die hier wirklich dargestellt wurde. Gleichzeitig
Wenn
dann
ich
noch
mich jetzt
ein
nicht
paar
ganz
erotische
täusche,
Szenen zwischendurch.
ja, Kratos, also den Gott Kratos gibt es ja im Pantheon, also im griechischen Pantheon ja wirklich.
Okay.
Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist sein Name ins Deutsche übersetzt sogar, heißt so viel wie Brutalität. Also da haben sie sich eh auch schon wieder am Original sehr orientiert und dann einfach zu dem
Orientiert,
gemacht,
ja.
was sie halt gebraucht haben. Und ja, ich glaube, es war auch einfach dieses Verbotene unter Anführungszeichen,
Ja,
weil
genau.
God
Das war so
of
ein
War
bisschen.
ab 18, wow,
Ah,
und
genau.
sechs Szenen, die du selbst bestimmen kannst und du reißt
Dann kriegst du noch
Köpfe aus und
Bonuspunkte für
Arme
die
aus.
Szenen.
Also das hat natürlich schon mitgespielt. Also das
Ja,
war
und vor allem das Spannende war ja, es war ja eigentlich ein lineares Spiel.
absolut, ja,
Also
also
es
Hack
war
and
ein,
Slay und
eigentlich
nicht
ein,
mehr.
genau, es war ein komplett lineares Spiel. Es war nicht so, dass du irgendwie jetzt sagst, okay, ich gehe zurück in die Welt oder mach's nochmal, whatever. Es ging einfach gerade durch. Doch das Tolle an dem war dieser Mix mit, sie hatten ja dann auch so Puzzles und so weiter drinnen. Und David Jaffe sagte zum Beispiel, einer seiner, also zwei Spiele waren die, die Inspiration für dieses Spiel waren. Das eine war Onimusha, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ja.
War ein Spiel in der japanischen Mythologie, eine Spielserie, war sehr, sehr geil, eines meiner absoluten Lieblingsspiele und Lieblingsserien, hatte,
War
glaube ich, auch.
das Sega Dreamcast, oder?
Nein, das war auch noch auf der PS2 dann schon.
War das
Ich weiß nicht,
PS2
ob es auf
schon?
der, das weiß ich nicht, stimmt, das kann ich jetzt nicht sagen, ob es auf der Dreamcast auch gekommen ist, aber ich habe es auf der PS2 gespielt.
Bild mir ein, ich hatte das damals auf der Dreamcast. Aber sorry, back to topic. Aber ja, die haben
Ja,
sich da schon sehr in die Mythologie-Abteilung
und das zweite, genau, das war
gewagt.
auch so gemischt, genau. Und das zweite Spiel, was er gesagt hat, war Ico. Weiß nicht, ob du das kennst, Michi, wahrscheinlich, Basti kennst du wahrscheinlich nicht, aber war auch auf der PS2. Auch sehr alt.
Name.
Boah,
Bin
da
ich ein
war
bisschen
der
verloren
Hype.
da. Was soll das heißen? Sehr alt.
Ja, genau. Aber war so ein Spiel, das war von den Machern von Shadow of Colossus. Das war das erste Spiel von ihnen. Da hast
Okay,
du so
ja,
ein
klingelt. Genau, das war das.
Schattenkind gespielt, was einfach zu Beginn in einen Turm ge oder ein Schloss gebracht wurde und du hattest keine Ahnung, was ist die Story. Das Spiel hat keine Dialoge, gar nichts und dann findest du so eine Prinzessin aus Licht, du bist der Schatten und man begibt sich dann auf den Weg durch dieses unglaublich geile Spiel. Aber wie gesagt, wer Shadow of Colossus kennt und Ico noch
Ja.
gespielt hat, absolut empfehlenswert. Und er sagte eben, das als Inspiration, weil das war vor allem ein puzzelgetriebenes Spiel. Und ich denke, das findet man ja sehr, sehr stark auch in God of War wieder, dass man doch immer wieder durch Puzzles sich durchdenken muss, sag ich mal.
Ja, wobei ich fand jetzt den ersten Teil, er hatte sie natürlich auch schon, aber
Noch nicht in
wirklich
der, genau.
also ausgereift oder in der Menge und in der Größenordnung, glaube ich, war es dann wirklich Teil 3, der
Ja, da, genau. Es ging
wieder
dann
auf
immer
dem
mehr,
Level war.
ja. Und das Spannende, würde ich fast schon sagen, trotz der Linearität des Spiels gab es ja dann immer wieder so versteckte Ecken, will ich fast schon sagen, wo du, weil die Kamerawinkel waren ja sehr klar definiert in dem Spiel, also du konntest nicht viel wirklich mit der Kamera hin und her
Das stimmt.
drücken oder strömen, aber du hast dann immer wieder so ich sag ich mal, im toten Winkel der Kamera irgendwo noch eine Kiste oder eine Büchse oder irgendwas gefunden, wo es sich dann doch immer wieder rentiert hat, nochmal einen Blick nach links oder rechts zu werfen. Und das war das, was ich so irgendwie cool fand, dass es trotz der Linearität dich trotzdem noch gechallenged hat. Schau doch nochmal um die Ecke, so auf die Art und Weise.
Es hat auf jeden Fall das Gefühl der Freiheit irgendwie ein bisschen
Ja,
vermittelt.
genau. Und das fand ich, also ich denke, das war einfach dann diese Erfolgsrezeptur des ersten Teiles, die wirklich diese spannende Mythologie eine bekannte Geschichte aufgegriffen hatte und dann, ja, einfach dann noch gemischt mit dieser Brutalität, dich aus mit dem Chaos klingend, die ganze Story mit der Asche, seiner Familie. Also es hatte wirklich ein durchdachtes Konzept. Und eigentlich könnte man sagen, war der Teil 1 ziemlich abgeschlossen. Er kommt zum Thron, er wird zum Gott, sitzt dort. Also, wo ich es beendet hatte, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, das wird weitergehen, aber ich dachte mir natürlich schon, wow, davon würde ich gerne mehr erleben. Ich weiß, wie hast du das gesehen?
Es war ein ziemlich befriedigendes Ende
Ja,
für viele Spiele
voll.
zum damaligen Zeitpunkt, weil, hey, jawohl, es hat angefangen mit, ich stürze mich von der Klippe und alles ist vorbei und beschissen, zu, hey, ich bin jetzt der Obermacker, sitze hier oben am Thron und ja, peace out.
Genau. Das stimmt, ja. Und ich denke, sie haben ja dann, Sony hatte eigentlich dann fast schon eine Welle von ähnlichen Spielen ausgelöst mit dem Launch. Es kam ja dann später noch Dantes Inferno. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das spielte ja auch
Ja,
in der griechischen
leider.
Mythologie.
Ja.
War ein ziemlich, ziemlich, ja, nicht so interessantes Spiel, aber
Das war jetzt die politisch korrekteste Version, dieses Spiel zu bezeichnen. Ja.
ja, es war ein ziemlicher
Nicht, ja.
Klischee. Castlevania machte einen Relaunch mit der Lord of Shadows Trilogie, war auch ein bisschen so angehaucht, nicht so brutal, aber trotzdem fand ich schon sehr God of War mäßig angehaucht in der Hinsicht, so von der, wie du sagtest, Tragödie, Dunkelheit, so ein
Ja,
bisschen.
aber das war also die Backstory von Castlevania war immer schon sehr, sehr düster. Das ist
Ja.
einfach Thematik Vampire. Ich meine, ganz ehrlich, Dracula, ich meine, dass der nicht
Ja.
Happy Peppy herumläuft, das war klar, und dass ein gewisser Pathos dabei sein muss.
Genau.
So sehr ich Castlevania auch wirklich liebe, diese Trilogie, ja, die hätte schon etwas mehr besser sein dürfen als die God of War Trilogie, um es mal so zu sagen.
Ja, wenn man bedenkt, wie viel Historie das hat, natürlich. Also ja, ich meine, den ersten Teil fand ich richtig gut, muss ich sagen. Vor allem wegen dem Ende. Also ich fand es richtig gut wegen dem Ende. Es hatte, das Spiel an sich war schon sehr zäh, muss man zugeben.
Spoiler-Alarm für Castlevania 2007 kommt irgendwas, das hin. Also das allein das Ende ist es wert, das Spiel komplett durchzuzocken.
Absolut.
Weil es das bis zu dem Zeitpunkt hat so nicht gegeben.
Nein, überhaupt nicht. Also das war echt, also es ist eine Origin-Story für die Leute, die es noch nicht kennen. Es ist eine Origin-Story, wo sie halt quasi von Null anfangen. Und das Ende haben wir keinem Geringeren als Hideo Kojima zu verdanken, der als Producer dabei war an dem Spiel. Und da merkt man einfach seine Handschrift.
Das war noch vor, bevor er über den Strand gelaufen ist und Post ausgeliefert hat.
Genau. Und dann hat man natürlich aber auch gemerkt, dass er in den nächsten Teilen nicht mehr dabei war.
Leider. Ich meine, es war das Verkaufsargument des ersten Teils war einfach sein Involvement in das Ganze.
Ja, genau.
Und ja, man hat dann doch leider sehr stark gemerkt, dass es nicht mehr dabei war. Aber wir schweifen ab, wir sind bei der falschen Trilogie gerade. Wir müssen zurück zu God of War.
Genau. Zurück zu God of War, richtig. Eine Trilogie, die auch noch erwähnenswert wäre, die auch ein bisschen, glaube ich, hier dann von dem Launch von God of War profitiert hat, war sicherlich Darksiders, die dann auch so ein bisschen in diese Kerbe von Mythologie und Tod und Engeln und Ähnlichem eingeschlagen hat.
Ja, das Spielprinzip war sehr ähnlich, also besonders beim ersten Teil noch.
Beim ersten Teil vor allem, ja.
Wobei genau. Darksiders fand ich ja eher, der hat sich meiner Meinung nach dann wieder sehr an verdammt, wie hieß das PlayStation-Spiel?
Soul Reaver?
Soul Reaver, danke. An der Reihe orientiert. Also da habe ich eher wieder die Parallelen dazu gezogen.
Stimmt, ja.
Weniger an God of War. Was allerdings natürlich Spielprinzipen, Mechaniken und gerade diese, nennen wir es wie es ist, Hack-and-Slay-Parts, eindeutig hat das God of War wieder groß gemacht.
Und ja,
in die
ja,
Wohnzimmer
total.
Zurückgebracht.
Combo-Meter, alles war ja da dabei eigentlich im ersten Teil, glaube ich, gell?
So ziemlich, ja.
Ja.
Also gut geklaut ist halb gut verkauft.
Genau. Und natürlich der Rage-Modus. Also das war für mich das absolute Highlight, war der Rage-Modus im ersten Teil, wo du einfach mal auszuckst. Ja, alles wird rot.
War das schon der Rage-Modus im ersten? Oder war das, hieß der da noch? Nein, das war schon der Rage-Modus, oder? Das hat sich durchgezogen, die kompletten Spiele.
Das stimmt. Also ich kann jetzt den Namen natürlich nicht beschwören, aber es war schon so, du hast dann auf die Joysticks gedrückt, beiden, und dann bam, war alles rot und du bist dann mal ausgezuckt und hast mal alles zerlegt, was dir in den Weg kam, ja.
Stimmt, also diese Mechanik war auf jeden Fall da. Ich würde jetzt auch nicht die Hand ins Feuer legen, ob es jetzt schon der Rage-Mode war. Aber ja, diese Mechanik, die, glaube ich, hat es von Anfang an begleitet, das stimmt, ja. Also es waren auch recht viele Neuerungen drin, die du vorher so nicht hattest in einer Spielreihe.
Ja, du hattest eben diese Seelen gesammelt, dann mit denen du dich ja dann, konntest du dich dann damit upgraden, glaube ich, dann deine Waffen?
Ich glaube, die Waffen-Upgrades waren die Seelen, ja.
Genau, und dann hattest du eben noch diese, zum Beispiel dieser Apfel, der hat sich ja durchgezogen, mit dem du deine Lebensenergie
genau, also in der steigern kannst. In den Haupttrilogien waren, jetzt sind sie ja, seit 2018 sind ja nicht mehr die App. Oh ja, es ist der Apfel.
Ja, ist immer noch der Apfel. Ja.
Aber das andere ist der, irgendein Becher jetzt.
Trinkhorn oder so.
Das Trinkhorn, genau.
Ja, genau. Diese zwei Elemente waren, glaube ich, immer dabei, ja.
Beim Trinkhorn bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das Trinkhorn vorher auch schon war, aber ja, also es war dieses klassische Rot-Grün.
Rot-Grün, genau.
Sammeln, ja. Nein, also es ist, God of War hat da schon einige neue Sachen ausprobiert und anscheinend, oder was heißt anscheinend?
Also definitiv.
Glücklicherweise noch wirklich gut umgesetzt. Weil hätte auch ziemlich nach hinten losgehen können. Absolut, weil wenn man dran denkt, ich meine, PS2 war eine der erfolgreichsten Konsolen-Generationen. Mhm. Da war halt leider auch sehr viel Mist dabei.
Ja.
Und wenn man sich das Artwork von dem PS2-Klassiker anschaut, naja, also ich weiß nicht, wenn ich das heute sehen würde, ob ich sagen würde, hey, das ist ein cooles Spiel, das nehme ich jetzt mal mit heim. Also nicht unbedingt.
Es war auf jeden Fall eine Flut von Spielen auf der PS2.
Oh ja. Also da konnte man sich schon mal vergreifen, sagen wir mal so.
Das stimmt. Ja, und dann hat man uns ja doch mit God of War 2 noch beglückt. Wenn wir jetzt gleich in Teil 2 einsteigen, wo ich euch ein wenig darüber erzählen kann. Also Teil 2 setzt ja quasi genau dort bei diesem, bei dieser Thronszene an. Kratos ist der neue Gott des Krieges. Und nach wie vor ist er eben wütend, weil er eben trotzdem die Visionen nicht los wird. Und er wird dann eigentlich zu einem viel, viel schlimmeren Kriegsgott als Ares, wo er auch von den Göttern dann gehasst wird. Athene ist nach wie vor seine einzige Verbündete, die weiterhin versucht, davon abzuhalten und zu warnen, dass er sich beruhigen soll, was aber nicht wirklich funktioniert. Er macht sich dann eben auf den Weg, Rhodos zu erobern mit seiner spartanischen Armee, wo er dann von einem großen Adler auf einmal unterstützt wird. Es taucht ein Adler auf, von dem er zwar nichts weiß, der sagt ihm aber im Kampf, dass er ihn unterstützt und quasi die Klinge des Olymps benötigt. Und dieser Adler gibt ihm diese Klinge. Gleichzeitig wird er dann vom Koloss von Rhodos angegriffen und die einzige Möglichkeit sei eben, mit dieser Klinge den Koloss zu besiegen. Aber damit er ihn besiegen kann, muss Kratos seine gesamte göttliche Kraft in dieses Schwert übertragen. Was er dann auch macht, und dadurch wird Kratos wieder sterblich, er ist kein Gott mehr. Und in demselben Moment offenbart sich dann eben Zeus, dass er eigentlich dieser Adler war. Er aber auch derjenige, der den Koloss von Rhodos freigesetzt hatte und ihn quasi reinlegt, weil er Angst hatte, dass Kratos den Olymp zerstören wird und ihm dafür dann quasi ja, er unterbreitet ihm das Angebot, sich ihm zu unterwerfen. Kratos lehnt es selbstverständlich ab, woraufhin Zeus ihn tötet und ihn in den Hades schmeißt. Das ist eigentlich der Moment, der jetzt dann quasi, der mehr oder weniger die Story vom Teil 2 startet. Hades, man sieht dann einfach noch Kratos, wie er in den Hades fällt, immer tiefer und tiefer, wird dann aber, sag ich mal, unter Anführungszeichen auf seinem Weg von Gaia gerettet. Und Gaia holt ihn raus und sagt ihm, sie würde ihn dabei unterstützen, sich an Zeus zu rächen. Und die Möglichkeit, dies zu machen, sei, dass er in die Zeit zurückreist, zu dem Moment, wo er von Zeus betrogen wird, um dort einsteigt. Und um das machen zu können, muss er die Schicksalsgöttinnen, die Moiren, aufsuchen, die ihm dann diese Möglichkeit geben sollen, in die Zeit zurückzureisen. Ja. Wie wir natürlich Kratos kennen, er wird auf weitere Götter treffen auf seinem Weg, unter anderem Prometheus, Theseus oder Ikarus, die sich ihm in den Weg stellen. Dies war dann auch der erste Teil, wo er dann mehr Waffen hatte als nur die Chaosklingen. Also nach jedem Gott, den er hingerichtet hat, hat er dann noch eine neue Fähigkeit erlangt. Unter anderem zum Beispiel die Flügel von Ikarus, mit denen er sich dann auf dem Weg macht, den Titanen Atlas aufzusuchen, welcher dann ihm hilft, die Moiren zu finden. Er holt sich dann eben die Titanen auf seine Seite aufgrund von Gaia. Doch Athene nach wie vor warnt ihn davor, er soll den Titanen nicht alles glauben. Doch er erfährt dann von Gaia die Geschichte, dass sie eigentlich die Mutter von Zeus ist. Und wir gehen dann zurück in der Zeit zu dem großen Krieg der Titanomachie. Das war der Krieg von Zeus gegen den Titanen. Und bevor der Krieg ausgelöst wurde, gab es eben den Titanen Kronos, welcher alle seine Kinder auffraß aus Angst, dass die ihn stürzen würden. Gaia daraufhin beschützte aber Zeus. Sie ließ ihn auf einen Berg fliegen und versteckte ihn. Und Kronos fand das nie heraus, weswegen dann, als Zeus erwachsen wurde, rächte er sich an Kronos und löste eben den Krieg der Titanomachie aus. Daraufhin bereute natürlich Gaia ihre zu dem Zeitpunkt empfundene Liebe für Zeus, weil sie damit nicht damit gerechnet hätte, dass ihr eigenes Kind sich am Ende des Tages, am Ende des Tages den Untergang ihrer Titanen darstellen würde. Was dann auch geschah, also Zeus gewann den Krieg, Titanen wurden gefoltert und festgehalten. Und Zeus gründete den Olymp, wo er dann mit seinen Göttern weiterhin herrschte. Nach all dem, weil er versteht dann eben Kratos auch, warum Gaia ihn unterstützt. Sie will auch Zeus stürzen. Also macht er sich weiter auf den Weg. Athene versucht ihn zu stoppen. Doch dann trifft Kratos auf einen seiner Soldaten, die kurz vor dem Sterben sind, die er ihm dann sagt, dass alle Spartaner von Zeus getötet wurden und es keine Überlebenden gibt. Zeus hätte sie reingelegt, was dann natürlich die Wut des Kriegsgottes, ehemaligen Kriegsgottes, weiter anzündet. Und er macht sich eben auf den Weg, diese Mäuren zu finden. Welche er dann im Endeffekt auch findet, die ihm dann sagen, es gibt keinen Weg, seine Vergangenheit zu ändern. Oder sein Schicksal zu ändern. Es sei nicht möglich. Woraufhin natürlich er auch wieder die Mäuren dann tötet, um sich dann den Zeitfaden zu holen, mit welchem er dann selber zurückreist. Er kommt zu dem Moment, er trifft auf Zeus, fordert ihn erneut heraus, gewinnt dann auch, und in dem Moment, als Kratos Zeus hinrichten möchte und ihn mit der Klinge des Olymps quasi töten möchte, schmeißt sich Athene vor ihn und er tötet Athene anstelle von Zeus. In ihren letzten Atemzügen gesteht ihm Athene, dass Kratos eigentlich der Sohn von Zeus ist. Er ist eigentlich ein Halbgott und somit auch Athenes Bruder. Und Zeus muss überleben, weil sonst wird der Olymp untergehen. Und deswegen hat sie sich geopfert, damit eben der Olymp nicht untergeht, weil sie möchte eigentlich, dass der Olymp weiterhin existiert. Wie gewohnt sieht Kratos nur noch rot. All das geht an ihm vorbei. Er reist nochmal zurück in die Zeit. Er geht zurück zu dem Moment der Titanomachie. Geht auf Gaia und die anderen Titanen ein, sagt ihnen, sie haben eigentlich keine Chance, in der Titanomachie zu gewinnen. Aber wenn sie mit ihm mitkommen in seine Zeit, sprich, dass sie in die Zukunft gehen, dort können sie gemeinsam mit ihm Zeus besiegen, mit Kratos. Und dann sieht man eigentlich, kommen wir zur Endszene des zweiten Spiels, ebenfalls meiner Meinung nach ein episches Ende oder ein episches Bild, wo Kratos gemeinsam mit den Titanen den Olymp besteigt. Und das ist die letzte Sequenz, wo er dann noch Zeus beschimpft. Und dann sieht man nur noch einen Satz, der dann einfach nur noch sagt, the end begins. Also es wird dann angekündigt, dass auch ein dritter Teil kommen wird und somit eigentlich God of War als Trilogie abgeschlossen werden soll. Ja, das war eigentlich die Story von Teil 2. Und ich fand, gerade bei Teil 2 besonders toll, wie gesagt, man hatte ja das Gefühl, dass Teil 1 abgeschlossen ist. Man würde jetzt nicht annehmen, es würde was kommen. Doch haben sie es geschafft, so viel Story noch reinzubringen, ohne dass es à la Matrix 2 unnötig erfunden wirkt und doch eigentlich super angeschlossen wurde, dass man sagen könnte, vielleicht hatten sie das doch schon im Petto, im Falle eines Erfolges, dass sie das fortsetzen. Ich finde, es war wirklich eine gute Anknüpfung. Es war kein Hit-Repeat-Spiel, wo man einfach die gleiche Erfolgsformel nochmal durchgeführt hatte. Es war schon auch wieder geradlinig. Also es war jetzt nach wie vor kein Open-World-Spiel oder so. Aber man hatte, wie gesagt, mehr Waffen, man hatte mehr Möglichkeiten, die Zeitreisenoption war noch hinzugekommen. Es waren viel mehr Bosskämpfe als im ersten Teil. Und das war eben auch das Spannende, dass er noch zusätzlich eben diese zusätzlichen Waffen und Fähigkeiten dann erlangen konnte. Wie hast du das empfunden, Michi?
Also ich glaube, so kurz zwischendurch noch gesagt, ich glaube, wenn man eins, also bisher gelernt hat aus Teil 1 und Teil 2, Kratos nicht sauer machen. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter
Start, ja.
Ja, damit könnte man vielleicht in seiner Umgebung überleben. Ja, aber griechische Tragödie hoch 10. Also ich glaube, auch, sagen wir mal, wenn sie es nicht geplant hätten als Trilogie, ich glaube, sie haben es einfach in einem Pantheon angelegt oder in einer Story angelegt, wo einfach so viel Möglichkeiten drin sind,
Das
aus denen
stimmt
man
auch.
schöpfen kann. Und ja, also allein schon die beiden Teile, also Epic Faktor 10 ist einfach so.
Ist
Ist
so.
wahrscheinlich auch, ja, ist einfach auch sehr viel Nostalgie natürlich unsererseits dabei, keine Frage. Aber ja, Teil 2 hat auch sehr viel sehr richtig gemacht. Ich glaube, ich bin auch wirklich erst bei Teil 2 auf diese Reihe aufmerksam geworden. Und da waren gerade mal 2 Jahre dazwischen. Wie gesagt,
Ja.
PS2, da sind sehr, sehr, sehr viele, sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit erschienen. Und ja, ich habe wirklich Teil 2, also ich habe God of War erst entdeckt oder kennengelernt, nachdem Teil 2 draußen war und natürlich wieder Wogen geschlagen hat. Einfach wieder aufgrund der Brutalität, die ja auch noch einmal angehoben wurde. Also was im ersten Teil vielleicht einfach mal einen Kopf ausreißen war, war ein dann schon an der Grenze des guten Geschmacks. Ja, mir fehlen die Worte. Also ich glaube, jeder, der God of War mal gesehen hat in seiner Natur, wie es angedacht war, weiß, was ich jetzt meine. Also der Rage-Mode kommt nicht umsonst in roter Farbe daher. Genauso viel gab es auch bei den Töten der Gegner. Was ich sagen muss, um ganz kurz nur vorzuspringen, was mir jetzt in dem 2018er und jetzt in Ragnarok, muss ich ehrlich sagen, ich bräuchte diese Brutalität gar nicht mehr. Damals, ja, das war so ein cool Faktor, ja, auf jeden Fall. Ein wahrscheinlich auch bisschen Verkaufsargument, weil, seien wir uns ehrlich, es waren die Jugendlichen, die es cool fanden und dann sich das ab 18 Spiel oder ab 16 Spiel geholt haben, oh, und dann reißen sie jetzt den Kopf ab und oh, und geil. Ja, war lustig damals. Aber jetzt, ne, auch wenn es jetzt nur irgendein ein mythologisches Viech ist, dem, keine Ahnung, das Kiefer auseinandergerissen wird oder sonstige Sachen, und ich finde, der Brutalitätsgrad ist schon bei weitem schwächer bei den
Wollte ich auch
letzten
gerade
beiden
sagen,
Teilen,
ja.
sage ich, als es damals noch war. Aber ja, war auf jeden Fall ein Verkaufsargument, sagen wir, wie es ist. Und Basti wird uns dann sicher noch über Teil 3, oder erzählt uns dann gleich noch über Teil 3 was, wo dieser Brutalitätsgrad ja wirklich in einem Ausmaß vorhanden war,
Hat den
der
Höhepunkt
dann,
erreicht,
wenn,
ja.
ja,
Also,
den Höhepunkt erreicht.
wenn ich nicht viel weiß über die alten God of War Spiele, was so passt, wenn es den dritten Teil angeht. Ja. Wir
Ja,
werden
also,
drüber reden, schätze ich, also.
es wird aufkommen, wir kommen nicht dran vorbei
Glaube ich.
an dem Blutlachen. Demnach, ja, aber bleiben wir noch kurz bei Teil 2. Auch wie Teil 1, er hat viel richtig gemacht. Ist zum Glück nicht im Meer der One-Hit-Wonder gelandet, sondern hat sich weiterentwickelt mit eben neuen Spielfunktionen. In dem Fall waren es die Flügel des Icarus, dass du höhere Stellen erreichen konntest. Ist jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Gab es auch schon davor in anderen Spielen. Aber einfach mit Einbindung dieser Story, wie du zu diesen ganzen Gegenständen kommst, auch wenn es meistens aufgrund brutaler Ausraster war. Aber sei dahingestellt, hat zum Spiel gepasst, hat dazugehört. War schon cool, ja. Und war natürlich auch einer der Pflichttitel auf der PS2, gar keine Frage.
Ja.
Gut, wir haben es angeteasert. Ich glaube, Teil
Kommen wir zu
1 und
Teil
Teil
3.
2 haben wir jetzt recht ausgiebig schon besprochen. Ja, Basti, it's your stage.
Ich bin auch mit da.
Oder der Höhepunkt der God of War Trilogie zu dem damaligen Zeitpunkt, wie wir dachten. Bitte.
Ja, also. Wie kurz vielleicht schon erwähnt, ich bin nicht der größte Experte, was die alten Games angeht, aber ich bin mir sicher, dass ihr zwar mich da nicht untergehen lassen werdet. Also
Na,
ihr
schauen
seid
wir mal.
ja, bitte nicht.
Vielleicht wird das jetzt eine griechische Tragödie. Schauen wir
Ja. Das wäre aber passend.
Ja.
Okay, also, wir haben schon gesagt, im zweiten Teil, der endet mit dem quasi neuen Krieg zwischen Göttern und Titanen und der dritte springt eigentlich ziemlich genau dort ein, wo der zweite aufgehört hat. Also wir sehen die olympischen Götter, wie sie runterschauen, wie die Titanen nach oben kommen. Und ja, relativ danach haben wir, glaube ich, schon den ersten wirklichen Bossfight, nämlich gegen Poseidon mit. Wir haben es angesprochen, es kommt relativ früh. Wahrscheinlich meiner Meinung nach der brutalsten Tötungsszene im ganzen Franchise, würde ich jetzt einmal behaupten.
Bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, ja. Also ich weiß nicht, ob sie sich im dritten Teil selbst nochmal übertrumpfen mit dieser Szene, aber das war schon wirklich, ja, harter Tobak.
Also, um es kurz zusammenzufassen, Kratos drückt dem Gott Poseidon mehr oder weniger die Augen aus und bricht ihm das Genick und schmeißt ihn dann runter von Olymp ins Meer. Womit dann, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, mehr oder weniger die Apokalypse startet.
Das trifft
irgendwie
ganz gut,
geht's
ja.
Geht's dann relativ schnell, relativ weit bergab für alle, die nicht Götter und oder Kratos sind.
Soweit ich mich recht erinnere, ist ja jeder Tod eines Gottes, bewirkt ja quasi irgendeine Art des Sterbens auf der Welt.
Ja.
Und eben der Tod des Meergottes bringt halt einmal schon nebenbei die Weltmeere zum Übergehen, ne?
Ganz nebenbei einmal eine riesige Flut ausgelöst, ja.
Ja.
Und dann kommt es auch schon zur ersten Begegnung mit Zeus. Die läuft aber nicht so gut für Kratos. Dann im Endeffekt kämpfen Kratos und Gaia gegen Zeus, der dann beide mit einem Blitz vom Olympus auf den Berg Olymp runterschmeißt. Und ich glaube, Adnan, du hast das vorher gesagt, dass die Athene erwähnt hat, man soll den Titanen vielleicht doch nicht so trauen.
Genau.
Es ist vielleicht ein guter Punkt zum Einhaken, denn schockierend, aber die Gaia verrät Kratos und lässt ihn dann mehr oder weniger einfach vom Berg wieder direkt runter in die Hölle fallen. Ja. Dann geht's damit weiter, dass Kratos in der Hölle eben wieder auf Athene trifft, die er ja im zweiten Teil umgebracht hat. Die ihm aber jetzt anscheinend doch wieder helfen will. Weil sie ihm mehr oder weniger sagt, okay, Zeus sollte jetzt mehr oder weniger doch umgetötet werden und dass er eben die Flammen des Olymps oder die Feuer des Olymps erlöschen muss oder vernichten muss, damit er Zeus umbringen kann. Und dafür geht er dann zum Schmiedgott, Hephaestus. Spricht das richtig?
Okay. Ja.
Hephaestus, Hephaistos, es ist, wenn wir jetzt anfangen, die Aussprache sämtlicher griechischer Götter zu lernen, dann wird das eine sehr lange Episode.
Der verrät ihm dann mehr oder weniger, wie er das anstellt und was er tun muss. Und damit beginnt für Kratos die nächste Flucht aus der Unterwelt. Also ich habe es nicht mitzählt. Ich weiß nicht ganz genau, wie oft er das gemacht hat in den drei Hauptspiele, aber
macht
es auf jeden Fall noch einmal.
Ja, also in den Hauptreihen schon auf jeden Fall mindestens einmal pro Titel, ne? Und ja. So von Nebenquests und Nebenhandlungen und Nebenparts. Ja, ich glaube, auch das braucht man nicht erwähnen. Also er hat quasi auch so ein Jahresticket für den Hades.
Ja, und diesmal kommt er eben aus dem Hades raus, indem er Hades selbst umbringt. Und mit Hilfe seiner göttlichen Seele entkommt er dann aus dem Hades. Und das Erste, was er dann mehr oder weniger macht, nachdem er wieder zurück auf der Welt ist, ist den nächsten Gott umbringen. Und sein Opfer diesmal ist der Sonnengott Helios. Und ja, wie man sich denken kann, das hat natürlich auch wieder richtig, richtig schlimme Konsequenzen, mehr oder weniger. Denn er reißt ihm den Kopf ab. Sagen wir es, wie es ist. Um den dann als Taschenlampe zu verwenden.
Er macht einen Mortal Kombat Move, ne?
Ja. Und das verdunkelt dann mehr oder weniger die Sonne. Also der Himmel wird schwarz, Regen, Sturmwolken, alles Schöne.
Griechische Tragödie, es geht weiter.
Es geht weiter. Es sind bereits zwei Katastrophen, die Kratos damit ausgelöst hat, und es geht weiter. Denn nach der Reihe tötet er jetzt eben erstmal den Gottesboten Hermes, der dann nach seinem Tod einen Schwarm giftiger Insekten, Fliegen, aus seinem Körper loslässt, der dann mehr oder weniger die dritte Katastrophe ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, so macht er dann mehr oder weniger weiter. Hermes, nächster Kampf ist dann mit Herkules, dann Hera, dann Kronos und zu guter Letzt, weil es so schön ist, schnappt er sich dann auch noch Hephaestus.
Ja, wenn man schon mal dabei ist, warum aufhören?
Wenn man schon dabei ist, dann warum nicht gleich alle, gell? Unterbrecht mich, wenn ich irgendwie was Wichtiges vergessen habe.
Nein, nein, nein. Mach mal einfach die Story durch. Ich glaube, bei all den Göttern, die da einfach draufgehen, kann man schon mal vergessen. Aber wie gesagt, bring mal die Story einfach so weit auf den Punkt, dass man ungefähr wieder wissen, warum Kratos tut, was er tut.
Auf jeden Fall kommt er dann schlussendlich wieder zum Olymp und trifft wieder auf Zeus. Mit im Gepäck hat er auch die Pandora, die sich dann nämlich opfert, um die Feuer des Olympus zu löschen. Und im Feuer selbst befindet sich dann die Büchse der Pandora, die Ares ihm im ersten Teil geklaut hat, oder Zeus im zweiten Teil?
Nee, es war schon Ares im ersten Teil, genau.
Ja. Und die öffnet dann eben auch und im ersten Moment passiert dann eigentlich gar nichts. Und das macht ihn natürlich, wie man sich von Kratos vielleicht denken kann, relativ wütend. Und das läutet dann noch mehr oder weniger den Endkampf ein, in dem dann Zeus gegen Kratos gegen Gaia kämpft. Und mehr oder weniger endet der Kampf dann, in dem Kratos mit dem Schwert des Olympus sowohl Zeus als auch das Herz von Gaia durchsticht, indem er sie beide scheinbar umbringt, was aber nicht so ganz der Fall ist. Denn Zeus lebt noch. Nicht mehr lang, aber momentan lebt er noch. Ja. Aber lange Rede kurz, Kratos bringt Zeus dann schlussendlich doch um und dann taucht Athene auf und die erklärt ihm mehr oder weniger, dass die Büchse der Pandora nicht leer war, sondern dass sie quasi die Hoffnung in sich getragen hat, die laut ihr die mächtigste Waffe auf der ganzen Welt ist. Und sie hätte die dann mehr oder weniger einfach gern von ihm, aber Kratos beschließt dann quasi sich selbst umzubringen und sticht sich das Schwert des Olympus in die Brust, um somit die Hoffnung für die Menschheit freizulassen. Und was Athene generell nicht so cool gefunden hat, die lässt ihn dann einfach zum Sterben zurück. Hat man sich gedacht, nachdem die Credits laufen, sieht man eben nur noch, dass Kratos nicht mehr dort liegt. Und man sieht nur eine Blutspur, die quasi Richtung Klippen führt und das Ende ist mehr oder weniger offen gelassen eigentlich. Ich meine, mittlerweile wissen wir, dass es weitergeht, aber ich stelle mir vor, dass das damals schon relativ spannend war.
Also ja, also wenn's um Cliffhanger-Endings ging, ich glaube, da ist die God of War-Reihe schon Vorreiter. Also wenn's wer kann, ja. dann auf jeden Fall Sony in diesem Fall oder Santa Monica Studios. Die wussten, ja, wobei im ersten war es weniger Cliffhanger, aber Teil 2 und Teil 3 haben schon einen Cliffhanger großartigster Art und Weise gebracht. Und gerade das Ende von God of War 3 hatte dazugehört, weil man wusste einfach nicht, es gab dann noch keine Gerüchte, kommt was, kommt nichts. Im Vergleich zu zwischen Teil 1 und Teil 2 war, 2005 war Teil 1, 2007 kam bereits der zweite. Zwischen Teil 2 und Teil 3 waren es schon 3 Jahre. Dazwischen gab es dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, diese PSP-Ableger sind dann dazwischen erschienen, haben aber die Hauptstory jetzt nicht wirklich weitergebracht. Also es waren, wie gesagt, so Nebensachen, in denen man unter anderem eben auch erfahren hat, warum Kratos sein berühmtes rotes Tattoo trägt, das eben in Erinnerungen und Ehre seines verstorbenen Bruders der Fall ist. Das war, glaube ich, jetzt Ghost of Sparta, der PSP-Ableger, wo diese Sache erzählt wird. Aber wie gesagt, die Hauptstory wurde nicht weiter erzählt und dann hatte man das Ende von God of War 3. Man sieht Kratos, oder man denkt, man sieht Kratos am Boden liegend sterben. Endcredits, Cut, und man sieht ein leerer Fleck und ja, dann war es einmal lange, lange Zeit still um God of War. Wie gesagt, es gab diese Ableger. Der letzte erschien 2013, der allerdings als Prequel fungiert hat. Ja, man wusste lange Zeit nicht, was ist mit Kratos? Aber bevor wir da jetzt weitergehen, will ich auch nochmal so eine ganz kurze Brainstorming-Runde betreffend Teil 3 machen. Also wir haben es angehend schon erwähnt, also ich glaube, Brutalitätslevel hat Teil 3 auf jeden Fall die Skala nach oben geschossen.
Ja.
War mit dem ersten Kampf gegen Poseidon und dessen ableben. Ich glaube, es ist eine Kamerafahrt dieser Art bei einer Tötungsszene gab es zuvor nicht, die so implizit gezeigt hat, was passiert. Ja. War natürlich auch wieder ein guter Verkaufsgrund. Also ich weiß noch, es war lange Zeit Thema damals. Selbst in Reviews zum damaligen Zeitpunkt zu Teil 3 wurde bereits erwähnt, dass es nicht, also für schwache Gemüter nicht unbedingt vielleicht das richtige Spiel sein könnte.
Genau, genau. Also es kommt ja noch dazu, dass Teil 3 wurde ja gerusht, also es wurde ja zeitlich schneller produziert und das hat man, ich finde, im Teil 3 auch gemerkt, die Qualität zu den Vorgängern war ein bisschen weniger. Es war immer noch ein sehr gutes Spiel, keine Frage, aber es fühlte sich unfertig an und David Jeff, also der Erfinder der Serie, war ja bei Teil 3 nicht mehr, glaube ich, involviert. Meinte dann auch, dass er eigentlich das Ende anders gestaltet hätte. Es ging sich aber zeitlich anscheinend irgendwie nicht aus. Das, glaube ich, hat man schon ein bisschen noch gespürt. Vor allem hatte man ja das Gefühl, dass, oder es war ja mehr oder weniger, es war ja eigentlich angekündigt, es, wie mit Teil 2 das Ende, dass eben die End begins. Also man wusste ja, okay, es wird zu Ende gehen. Es war auch dann das Ende des Olymps, aber anscheinend eben nicht das Ende von Kratos. Und es war ja dann auch lange Zeit ruhig um diese Serie, wenn ich mich jetzt recht erinnere, also bis 2018. Ist ja dann doch, haben sie doch sehr viel Zeit und vergehen lassen.
Ja, wie gesagt, der letzte, der erschienen ist, war 2013, der God of War Ascension, der als Prequel die Vorgeschichte da nochmal aufgebracht hat. Das war 3 Jahre nach Teil 3 und dann war es quasi mal gute 5 Jahre still. Sagen wir 4,5, weil ich glaube, nach 4,5 Jahren gab es dann den Trailer-Reveal von God of War 2018 bei den Game Awards, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber davor hat man kaum bis nichts gehört drüber eigentlich und dachte, okay, Kratos ist tatsächlich von uns gegangen.
Genau. Ja, also ich sehe, also ohne Frage zählt das ja wirklich, zählt die Serie zu einer der Highlights von den PlayStation-exklusiven Spielen. Ich denke, wenn man PlayStation erwähnt man automatisch Kratos. Es hat sich einfach zu einer Marke, zu einem Charakter etabliert, der mit dieser Konsole verbunden ist und machte dann ja auch die Konsole, wie wir zu Beginn schon sagten, ein bisschen zu diesen erwachseneren Konsolengenerationen, wo man, weil es dann doch schon Spiele waren, die du jetzt nicht als 12-, 13-Jähriger in die Hand kriegen würdest. Also von dem her hat es dann schon den Weg ein wenig etabliert, für die PlayStation mit ihren Spielern mitzuwachsen oder mitzualtern. Das war sicherlich God of War eine der Serien, die das mehrheitlich vorangetrieben hat für die PlayStation.
Ja, das auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, gut, es kamen keine neuen Teile lange Zeit raus, aber wie es damals ja schon begonnen hat, diese ganzen Remastered-Versionen der alten Spiele, dann Remastered auf der nächsten Konsolengeneration, der Titel, also sie waren auch immer, sie waren nie komplett verschwunden, so wie die Soul Reaver-Reihe zum Beispiel oder jetzt noch lange Zeit schon Castlevania, wo es einfach keine Spiele mehr gibt und auch keine Remastered-Versionen mehr. God of War hat uns trotz des Abschluss von Teil 3 eigentlich die letzten Jahre bis auf das Remastered war dann sogar bis Ende Konsolengeneration PS3 doch da auch immer wieder in Angeboten im PlayStation Store und gratis war dann, so wie wir es in der Uncharted-Folge auch schon besprochen haben, so Nathan Drake, der dann ein bisschen das Testimonial von Sony wurde, auch genauso Kratos, den du dazu zählen kannst,
genau,
die dann immer mehr damit geworben haben und also spätestens jetzt nach God of War Ragnarok nicht mehr wegzudenken ist.
Und vor allem, ich finde das auch spannend, ich würde sagen, es war trotzdem ein Abschluss im Sinne der im Sinne des damaligen Kratos, wie wir ihn kannten, nämlich den wutentfachten, mit Rache entzürnten, Blutrausch gedürsteten Kratos. Wenn du dich an die Musik erinnerst, die war ja komplett anders, viel, ich würde schon fast sagen, viel brutaler in sich, im Sinne von, du wusstest, okay, das ist eine Aufputschmittelmusik, wo du dich jetzt reinschmeißt und mal alles niedermetzest. Das hatte diese, doch diese starken Töne und Klänge. Und das hat es in sich geschlossen. Und in dem Moment quasi seine Aufopferung am Ende hat dann schon dargestellt, im Sinne von, Kratos hat irgendwie auch dazu gelernt und auch verstanden, der einzige Weg, seine Wut und seine Rachegelüste wirklich zu Ende zu bringen, wird nicht dadurch passieren, indem er weiter tötet, sondern er muss sich eigentlich selbst das Leben nehmen, um die Menschheit, um der Menschheit diese Hoffnung zu geben und leben lassen zu können, weil einfach sein Leben hatte ohne seine Familie in dem Sinne keinen Sinn mehr. Der einzige Grund, warum er all das machte, war einerseits zu seiner Familie zu kommen und andererseits eben diese furchtbaren Taten hinter sich lassen zu können. Und ich denke, das haben sie schon zu diesem Abschluss gebracht damit, wo du wusstest, dein einziges Ziel in Teil 3 ist es, Zeus zur Strecke zu bringen, was gleichzeitig den Untergang des Olymps bedeutet, was ihm ja Athene nach wie vor versucht hatte zu stoppen, wie Basti vorhin erklärte. Also er metzelt noch mehr Götter nieder, metzelt noch mehr, kämpft sich noch weiter rauf, und bis er dann auch noch Zeus zur Strecke bringt und dann am Schluss einfach sagt, okay, das war's, es kann nicht weitergehen und ich kann nicht diese Macht jetzt Athene geben. Sie muss für alle Menschen verfügbar sein. Und dann kommt eben dieses offene Ende mit, man sieht die Blutspur, irgendwie die Klippen runtergeschüttet. Ich habe mir einfach gedacht, wo ich das gesehen habe, keine Ahnung, vielleicht ist einfach die Klippen runtergerollt in den Hades und jetzt schmeißt er dich endgültig zum letzten Mal noch in den Hades und das war's.
Die griechische Tragödie findet sein Ende, so wie es begonnen hat, endet es genau. auf den Klippen Griechenlands.
Genau.
Ja, von dem her fand ich es damals konnte ich es noch nicht wirklich wertschätzen. Für mich war das eher so, what the fuck, was ist da jetzt? Gerade nach den vorigen Enden, wo man wusste, okay, da ist jetzt zumindest ein Cliffhanger, aber man wusste, was kommt oder was kommen wird. Und das war einfach so.
Es war einfach nicht befriedigend.
In dem Sinn wirklich nicht. Nein. Also rein vom Ende her, philosophisch und hoffnungsvoll eigentlich dieses Ende auch ist, dass er sich für die Menschheit opfert, um der Menschheit quasi die Hoffnung zu geben. Und ganz klassisches Stilmittel in Geschichten erzählen. Und wo kommt's her? Natürlich von den Griechen.
Yeah.
Es wird überall verwendet, sei es Star Wars, A New Hope, erster Film, die Hoffnung bringt's weiter, Rogue One, die Hoffnung bringt uns voran. Und also sämtlichen Helden-Epen, sag ich jetzt nochmal, ist die Hoffnung ein großer Träger oder ein großer Handlungsstrang. Und ja, das gab's jetzt plötzlich nicht. Ich meine, ja, toll für die Menschheit, aber gab's Hoffnung für Kratos? Wir wussten es nicht.
Genau. Und ich finde, da haben sie, und das muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht bei vielen Spielen oder Serien oder auch in vielen der Filmwelt nicht erlebt, unglaublich eigentlich, wie sie den Bogen von diesem Kratos, den wir als diesen rachegeführten, getriebenen kannten, in der griechischen Mythologie den Sprung zu schaffen zu dem Kratos, den wir dann in der nordischen Mythologie kennenlernen, eigentlich unfassbar. Ich weiß noch immer, wo sie wo ich zum ersten Mal den Trailer gesehen hatte auf der E3, wo sie die Demo gezeigt hatten. Du sahst ja dann nur zuerst deinen Sohn, Atreus, wie er irgendwie am Jagen ist und dann irgendwie ein Reh abschießt und so weiter. Du hast keine Ahnung, okay, dann plant halt PlayStation ein neues Spiel, ist ja nichts Neues. Und dann plötzlich hörst du diese Stimme im Hintergrund. Ja. Oh mein Gott, ich weiß noch, wie ich da eine Gänsehaut bekommen habe. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es der gleiche Sprecher war wie in den griechischen Games, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, aber...
Nein, also der Christopher Judge, der ihn jetzt spricht in den letzten beiden, das ist auch, also für die ihn nicht kennen, aber die Stargate-Serien noch kennen,
genau.
Das ist der den Tialk gespielt hat, genau. Der große schwarze Breite mit dem goldenen Emblem. Ich erkenne es bis heute nicht, was es sein soll. Aber der Schauspieler hat eben Kratos in den 2018er Versionen und jetzt 2022er Version Ragnarok die Stimme und den Körper eigentlich verliehen und ihn jetzt zu dem gemacht, der er jetzt quasi ist.
Und auch in dem Moment, weil also du hörst die Stimme super tief und dann siehst du die Axt, du siehst ja nur die Hand und dann denkst du dir, was? Irgendwie kommt es bekannt vor, du hast diesen Gänsehaus-Moment und dann drehen sie die Kamera auf das Gesicht und ich habe mir gedacht, ich kipp vom Sessel.
Ja.
Also tatsächlich Kratos war. Das musste man dann alles mal verarbeiten, die paar Sekunden, die man gesehen hatte. Erstens, Kratos lebt, zweitens, Kratos hat ein Kind, was? Und drittens, was? Er hat eine Axt in der Hand, was ist jetzt los? All das, ja. Und natürlich, du warst vom ersten Moment an auf diese wütende, von Rache geführte Person eingestellt. Als dann das Spiel rauskam, begegnest du einen gemäßigten, ruhigen Vater.
Aber trotzdem eigentlich sehr gebrochenen Menschen.
Gebrochenen also, Menschen.
Also denkst du zu dem Zeitpunkt zumindest.
Genau,
zu dem
Zeitpunkt denkst du dir wirklich einen geplagten, gebrochenen Mensch irgendwo in einem Wald. Und ja, es hat komplett die Perspektive geändert von dem Charakter und so eine Charakterentwicklung mal hinzubekommen. Und ich denke, Basti, du hast ja auch diesen Teil gespielt.
Da muss ich jetzt ganz kurz einhaken. Das war dann der erste Teil, den du offiziell spielen durftest, ne?
Ja.
Also, wenn wir vom Altersrating gehen, ist es knapp geworden.
Genau. Ja.
Ich glaube, es ist wirklich, wann ist das? Es ist ein paar Tage nach meinem 18. Geburtstag rausgekommen.
Okay.
Aber ich muss, also so wenig ich mich bei den Alten auskenne, ich habe das Spiel wirklich, war eins meiner allerliebsten Spiele, muss ich sagen.
Das würde mich jetzt interessieren. Also, ich nehme jetzt einmal ganz stark an, du wusstest, dass God of War eine Reihe war, es gab was davor. Aber hast du
selber nicht gespielt.
Okay.
Ich habe mehr oder weniger Ahnung gehabt von den Spielen. Und wie gesagt, ein paar Szenen, vor allem aus dem dritten Teil, habe ich ja erkannt, um die ist man eigentlich nicht herumkommen, muss man sagen.
Das ist richtig, ja. Mhm. Dann, es würde mich jetzt wirklich interessieren, wie hast du quasi die God of War 4 oder God of War 2018, nenn es wie du möchtest. Wie hast du da quasi Kratos kennengelernt? Was waren so deine ersten Eindrücke von ihm? Als klarerweise Held unter Anführungszeichen des Spiels.
Also, gute Frage. Ich habe ungefähr gewusst, wer Kratos ist und von seinen mehr oder weniger Probleme habe ich auch, die sind ja bekannt. Ich muss sagen, wenn ich so über das Spiel nachdenke, es hat mich am Anfang schon stark an The Last of Us erinnert. Ich habe die Dynamik irgendwie cool gefunden. Und auch die Idee vom Dings, ich habe wirklich viel an dem Kratos mit Joel aus The Last of Us in Verbindung gebracht, muss ich sagen.
Also diese Vater-Sohn-Beziehung meinst du jetzt?
Die und auch diese, er hat eine Vorgeschichte. Weil, ich meine, Spoiler vielleicht jetzt für The Last of Us. Aber Joel, seine leibliche Tochter, stirbt am Anfang von dem Spiel auch. Und ich habe irgendwie so vielleicht, es mir deswegen so taugt, weil ich auch The Last of Us echt cool gefunden habe. Aber Kratos
Es ist nicht das erste Mal, dass ich diesen Vergleich höre. Also es hätte mich jetzt überrascht, wenn es nicht gekommen wäre, ganz ehrlich.
Wirklich? Also das habe ich gar nicht dran gedacht. Das stimmt eigentlich.
Nein. Also ich habe das schon von einigen Leuten gehört. Es ist halt umgedreht nicht unbedingt, aber es ist halt gut, wie gesagt, Spoiler für The Last of Us, aber auch Spoiler für unseren Daily Game Podcast. Haltet Ohren und Augen offen, da kommt demnächst auch noch was Großes auf euch zu. Thematisch wahrscheinlich dann in auch eine Richtung epischer. Vielleicht Trilogie. Schauen wir mal, ob's was wird. Augen und Ohren offen halten und bei Daily Game weiter reinschauen, dann wisst ihr, was ich meine. Ich liebe Spoiler. Und ja, diese Dynamik, es war halt jetzt nicht der Fall von Vater verliert Tochter, sondern Ehemann verliert Partnerin, Frau und ist mit seinem Sohn, mit dem er nicht wirklich großartige Verbindung da ist. Allein. Und du wirst reingeschmissen in jetzt nicht eine typische Spielhandlung, von wegen geh von A nach B und besorg 10 Tannenzapfen, um ein Feuer dort zu machen. Ich meine, ja, du gehst gemeinsam auf die Jagd und da ist in kürzester Zeit klar, also Vater sein hat er nicht unbedingt so drauf. Da hat das Götter töten besser können.
Und vor allem, sein Sohn ist ja das komplette Gegenteil von ihm. Ne? Also schwach, klein, ängstlich. Also alles, was du an Kratos...
Was ihn wütend machen könnte.
Was ihn wütend machen könnte. Und er ist ja auch oft genug wütend auf seinen Sohn. Was ihm, glaube ich, auch, dass die... Und er ist ja nicht wütend auf seinen Sohn im Sinne von diesen Punkten. Er hat einfach Angst um seinen Sohn. Und ich denke, das war dieser große Schwenk in der Charakterentwicklung von Kratos, weil wir kannten ihn immer als diesen furchtlosen, von Rache getriebenen Kämpfer. Und plötzlich ist es nicht die Rache, die ihn vorantreibt, sondern eigentlich die Angst, sein eigen Fleisch und Blut zu schützen. Und das war schon unglaublich, dass man das als Spieler ja nicht nur einfach akzeptiert, sondern eigentlich auch lieb gewonnen hat, dass dieser Charakter, die jetzt diese Rolle übernommen hat. Und das spielt wieder genau auf diesen Punkt, den ich zu Beginn sagte, wo PlayStation und auch Santa Monica Studios das sehr gut machen, mit der Entwicklung ihrer eigenen Spieler mit.
Ja.
Leute, die bei PS2 vielleicht jetzt da gerade noch an den 18 Jahren gekratzt haben, um den ersten Teil zu spielen, haben vielleicht dann bei dem Teil bereits schon selber Kinder gehabt, hatten schon Kinder und haben auch eine Entwicklung durchgemacht. Und das haben sie einfach unglaublich gut da personifiziert, ja, und eingefangen.
Ich finde auch voll interessant, wenn man sich jetzt gerade so in die alten Spiele anschaut, der ist dieser Halbgott, dieser Übermächtige, also nichts kann ihn aufhalten, er kann 5-mal in die Hölle fliegen und er kommt wieder zurück.
Genau.
Und irgendwie im 4. war so, kommt mir vor, wirklich so eine Situation mit seinem Sohn, dass er nicht weiß, wie er emotional und auch generell so damit umgehen soll. Und das war diese Veränderung von nichts kann ihn aufhalten zu, er ist sich nicht ganz sicher, wie er mit dem umgehen soll.
Ja, und er hatte ja doch immer ein klares Ziel, auch wenn es ein brutales war, in der Trilogie. Und in dem Teil, Teil 4, wo es ja eigentlich unter Anführungszeichen nur darum ging, die Asche seiner Frau irgendwie von einem hohen Gipfel zu verteilen, tritt er fast schon von einem Fettnäpfchen ins nächste und löst dann wieder eine komplett andere Story aus, um sein Ziel zu erreichen, was er eigentlich gar nicht wollte. Und das ist schon ein sehr großer Unterschied zu der Originaltrilogie oder der alten Trilogie, wie hier gestartet wird.
Das auf jeden Fall. Und man merkt ja auch im Laufe des Spiels, okay, wir kommen um Spoiler für Teil 4 nicht drum herum. Also an alle Leute, die Teil 4, sprich God of War 2018, noch nicht gespielt haben sollten, es noch tun möchten und nicht gespoilert werden wollen, schaltet mal den Podcast vielleicht für ein paar Minuten ab und kommt später zurück oder spielt God of War. Es ist eine Erfahrung, die ihr einfach machen solltet. Ist ein grandioses Spiel. Und also jetzt gehen die Spoiler los. Man erfährt ja, Mitte des Spiels muss es passieren, Atreo ist schwer verletzt, er sucht Hilfe bei einer Hexe im Wald, die ihm sagt, okay, sie tut ihr Möglichstes. Und dann treffen wir, ich glaube, der emotionalste Teil des vierten Teils ist wirklich diese Bootsfahrt von Kratos zurück in sein Haus.
Mhm.
Mit der Musik, die anschließt an, du hast es erwähnt, die brutalere Musik aus den alten Teilen. Und als man das schon gehört hat, haben wir so, was passiert jetzt? Was geht jetzt hier ab? Die Farbgebung, die plötzlich rötlich wird. Und man sieht nur, er gräbt irgendetwas aus hinter dem Haus, weil er anscheinend jetzt die Unterstützung seines alten Ichs braucht, um es mal griechisch tragisch auszudrücken. und die Kamera schwenkt und man sieht, er hat die Chaosklingen zwar abgelegt, aber braucht sie wieder, um seinen Sohn zu retten.
Genau.
Das war ja wohl
ein
Brainfuck. Hoch 10 damals, weil... Ja, also ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass es noch kam. Bis zu dem Zeitpunkt war die Axt schon so das eingeschworene,
so drinnen, ja, genau.
Die Waffe der Wahl. Und dann plötzlich hast du wieder die Chaosklingen da und siehst eben auch,
wie sich die Ketten umschwingt.
Was es für Qualen sein mussten, die überhaupt damals in den alten, also für ihn früher zu verwenden, was ihn einfach physisch angetan haben. Und das Ganze muss er jetzt wieder oder nimmt das jetzt wieder auf sich, um seinen Sohn zu retten.
Genau, und das, ja, genau, genau. Ja. Eigentlich ein unglaublicher Schwenk in der Charakterentwicklung, dass er das eben aufgrund seiner Liebe zu seinem Sohn macht und nicht aus Rache getrieben, um irgendjemanden, ja, das Leben zu beenden. Also,
ich meine, Spoiler gehen weiter, natürlich beendet er dann auch mit diesen Chaosklingen wieder jede Menge Leben in dem Teil.
Also schon, aber die Motivation ist eine andere.
Aber die Motivation ist eine andere. Andere. Und das Storytelling in dieser Hinsicht war, ja, gut ab. Also da können sie, sind sie schon auf einer Ebene mit The Last of Us. Da gebe ich dem Basti recht. Also auch das ist ganz großes Kino für die Konsole gewesen. Gar keine Frage.
Und dann eben auch noch mit dieser nordischen Sage ein komplett neues Kapitel aufzuschlagen, wo du sagst, hey, wir sind nicht mehr in Griechenland, wir sind nicht mehr in diesem Epos, das ist abgeschlossen, sondern wir gehen
ins nächste Epos.
Ja, unglaublich eigentlich. Und das so zu machen, dass es uns fesselt, plus zusätzlich auch noch, dass es zu einem, ich will nicht sagen 100%, aber doch zu einem gewissermaßen Open-World-Spiel dann wurde.
Auf jeden Fall, ja.
Also, ich denke, wahrscheinlich fast schon schwierig für Leute, die wie Basti, wie du jetzt, die den Teil 4 gestartet haben, dann in die alte Trilogie zurückzugehen und so, sich durch so ein lineares Spiel zu kämpfen.
Das würde ich jetzt, ich werde es mir, glaube ich, jetzt auf jeden Fall nach der Folge anschauen. Ich muss sagen,
ich wollte gerade sagen, die Frage wäre, haben wir es geschafft, dir einen Gusto zu machen?
Also jetzt mal kurz vielleicht vom generellen God of War abschweifen. Ich finde, zurzeit ist so Open World so der Standard. Genau. Ich finde, es wäre mal wirklich wieder Zeit für so richtig gutes lineares Spiel.
Ich finde auch, ja, das ist ein Thema für eine andere Folge.
Definitiv, aber auf jeden Fall. Weil ich glaube, die nächste Zeit werden uns trotzdem Open-World-Spiele weiterhin begleiten, weil es sind halt einfach einige in der Pipeline. Das ist das Ding, wie du ganz richtig gesagt hast, aber es ist schön, wenn wir es hiermit geschafft haben, dass wir dir Lust auf so was anderes gemacht haben.
Genau.
Definitiv.
Und das finde ich aber halt trotzdem an God of War wiederum gut, weil sie akzeptieren den Trend der Zeit, gleichzeitig respektieren sie die Linearität der Vorgänger und übertreiben es mit dem Open World nicht, finde ich. Also es war, wie gesagt, es war Open World, ja, du konntest hin und her gehen, aber ich hätte jetzt keine 300 Stunden in God of War verbringen können. Vielleicht, weiß ich nicht, ja, aber war jetzt nicht so der Punkt, wo ich sage, hey, da bleibe ich jetzt mal ein halbes Jahr in dem Game hängen. Und das finde ich halt.
Nee, also das hat bisher auch nur Breath of the Wild geschafft, mir, wo ich weiß nicht, wie viele über 100 Stunden Spielzeit habe und da wirklich nur herumgewandert bin, mit einem Gleiter von Bergen gesprungen bin, einfach und nichts getan habe, einfach nur gewandert bin.
Ja, genau.
Und das hat ist vorher halt noch keins geschafft, hat God of War bei mir leider auch nicht. Was heißt leider? Es ist nach wie vor ein grandioses Spiel, gar keine Frage.
Absolut.
Aber dass ich jetzt so sage, okay, jetzt nochmal zurückgehen und jetzt nicht dort nochmal irgendwas puzzeln und dort jetzt noch eine Truhe, nee.
Na, genau. Genau, das habe ich mir auch gesagt. Ja, irgendwo, weil einfach die Story so fesselnd war für mich eigentlich, dass ich wollte eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und die Nebensachen, Nebenquests waren durchaus interessant. Die Charaktere waren unglaublich, die man hier mit reingebracht hatte. Also Sindri und Brock und all das Ganze, Freya, also mega cooles Universum einfach aufgebaut, wo ich einfach wirklich, und wie du ja zu Beginn der Folge schon sagtest, wir haben deine Pandoras Büchse geöffnet mit der alten Trilogie. Ja. Ich hatte die schon komplett ausgeblendet, weil ich in der neuen schon so drinnen bin, dass ich das gar nicht gemerkt hatte. Also
Hut ab. Was die alte Trilogie oder die alten Teile jetzt nicht schlechter machen soll, ganz und gar nicht. Das ist halt wirklich Tag und Nacht.
Ja, wirklich. Also, und das hat mir erst jetzt in dieser Recherche für die Vorbereitung eigentlich gezeigt, dass ich komplett ausgeblendet hatte, wie Kratos eigentlich, wie Wut und Rache getrieben er war und dann diese epische Musik der ersten Trilogie. Ich war schon vollkommen in das, was wir von Teil 4 kennen drinnen, dass es komplett anders war.
Absolut.
Und jetzt, tatsächlich, in 2 Jahren wird die Serie 20 Jahre alt, eigentlich unglaublich, was vielleicht dann auch dann uns, sag ich mal, Teil 3 beziehungsweise 6, Teil 3 der neuen Trilogie, vielleicht zu diesem Zeitpunkt dann bringt.
Schauen wir mal. Also wie gesagt, also an dieser Stelle, ich glaube, es ist, wir haben eingänglich erwähnt, dass wir uns hauptsächlich auf die alte Haupttrilogie beschränken wollen werden. Wir haben jetzt schon eine stattliche Zeit erreicht, wollten aber natürlich ein bisschen mit God of War 2018, God of War 4, nennt es, wie ihr wollt. Wir mussten natürlich damit anfangen, weil God of War Ragnarok, es hat Sinan, Adnan und mich wirklich so gepackt und für Stunden eigentlich gut unterhalten, dass wir gesagt haben, okay, das braucht eine eigene Folge, weil wir könnten diesem Spiel nicht gerecht werden in 30 Minuten, 40 Minuten. Also es könnte passieren, dass es wieder ein bisschen was Längeres, Epischeres wird, aber das hat God of War Ragnarok auf jeden Fall verdient. Und wolltest du noch abschließend was zur alten Trilogie oder zum 2018er God of War noch irgendwas loswerden an dieser Stelle? Eure Chance.
Also vielleicht sage ich zur alten Trilogie, ja, wie gesagt, also ich finde einfach, es hat wirklich für mich so ein bisschen die Erwachsenen-Spiele reingebracht. Das hat die PlayStation meiner Meinung nach stark aufgewertet und für mich einen Charakter auf die Konsole gebracht, der für mich halt, wie gesagt, zu 100% mit der PlayStation verbunden ist und ich jedem nahelegen kann, auch mal eine Zeitreise zurückzumachen und diese Titel nochmal aufzugreifen. Es ist auf jeden Fall sehr spielenswert und ein tolles Erlebnis und hilft auf jeden Fall sehr stark, dann auch den Kratos als Charakter und seine Entwicklung besser zu verstehen und zu schätzen.
Dank Remastered Versions muss man sich ja nicht mehr unbedingt die 2005er bzw. 2007er Version antun, sondern kann da schon ein bisschen aufgepepptere Sachen sehen.
Genau.
Basti, magst du noch irgendwas zu God of War loswerden?
Ich habe heute definitiv viel gelernt.
Also,
ich bin mit relativ wenig Wissen in diese Folge gegangen, muss ich sagen. Ich hätte nicht erwartet, dass die alten God of War Spiele wirklich so viel Story und so viel Hintergrund mitbringen, weil ich meine, das muss ich sagen, die Hauptding, die ich bis jetzt davon gehört habe, war eben, okay, Kratos ist wütend, Kratos bringt Götter um. Das ist wirklich, also so viel Materie hinter dem ganzen
Spiel. Über das Marketing können wir noch reden, ja.
Aber nein, wirklich, dass so viel Materie hinter dem steckt, auf das war ich nicht vorbereitet, muss ich sagen. Ich bin definitiv positiv überrascht. Also ich zähle mich als ein zu den Leuten, die der Adnan vielleicht vorher angesprochen hat, wie er gesagt hat, geht's zurück und schaut sich das Spiel an.
Super.
Das freut mich, freut uns auf jeden Fall, weil dann haben wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllt. Griechische Geschichte ist nie falsch, kann man immer was lernen. Und wenn es mit ein paar Knöpfchendrückerei auch noch gut ist, kann doch nichts Besseres passieren. Wunderbar. Jungs, ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir das ganze Thema God of War mal sacken lassen können für heute. Mal noch so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie gesagt, Fans von God of War Ragnarok, seid nicht böse. Es kommt hundertprozentig da noch eine Folge von uns, mit der wir uns dann nur Kratos zweiten nordischen Abenteuer widmen werden. Und wie, wo, was da alles passiert, mit wem was passiert. Aber dafür ist jetzt einfach leider keine Zeit mehr und Sinan wäre auch böse, wenn wir in seinem Hogwarts-Urlaub über Ragnarok reden würden, ohne ihm. Also,
wir wollen dem Spiel die Zeit geben, die es verdient.
Ja. Ganz genau. Wenn ihr euch fragen solltet, wo ihr uns schriftlich findet, wenn wir uns gerade nicht zusammenfinden für den Podcast, dann ist DailyGamer.at genau eure Seite. Wenn ihr sagt, nee, lesen mag ich nicht, ich höre den Jungs lieber zu, wenn es über was reden, von dem sie glauben, Ahnung zu haben, dann Spotify, Podcast Addict oder mittlerweile auch Apple Podcast. Dort ist unser Daily Game Podcast zu finden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns. Wenn ihr Anmerkungen oder Sonstiges habt, dann einfach schickt uns Nachrichten an unsere Daily Game AT Möglichkeiten. Ihr findet alles
auch auf Social Media.
Dafür. Ja, Social Media ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, ich bin jetzt nicht der Social-Media-Experte, das dürft ihr übernehmen, also da bin ich weniger erreichbar.
Aber ja, auf jeden Fall, also wenn ihr auch Themenvorschläge habt, postet es auf unserer Facebook- oder Insta-Seite, nehmen wir gerne auf und ja.
Wie gesagt, Themen, die jetzt noch in der Pipeline sind, aber kurz vor veröffentlicht oder bald veröffentlicht werden, da waren auch schon ein paar, ich sage jetzt nochmal, Hörerwünsche unter anderem dabei, die wir dann einfach mit eingebracht haben. Also wir hören euch zu, nicht nur ihr uns. Passt. In diesem Sinne sagen tschüss der Basti.
Ciao.
Der Adnan.
Servus.
Und ich, der Michi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.